Meine Brüder und meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes, lasst mich ein Zeugnis sagen. Wo die letzte Wurzel alles Heiles, aller Freude, aller Kraft, aller Seligkeit und Zielerreichung liegt in dieser unheimlich erschütterten Welt. Es ist ein Glück, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wie sehr die Welt erschüttert ist, verseucht und vergiftet in jeder Beziehung. Nicht nur die Luft und das Wasser und die Erde, sondern auch die Moral, die Wirtschaft, die Kunst, kurz alle Sparten menschlichen Lebens sind verseucht und vergiftet und befinden sich in einem Zusammenbruch, in einem Zustand der Zersetzung und der Verwesung. Das ist nicht zu viel gesagt. Deshalb betone ich, es ist ein Glück, dass die meisten es nicht wissen. Sie hätten gar nicht mehr den Mut, weiterzuleben, wenn sie wüssten, wie nahe wir dem Ende sind, wie groß das Verderben ist. Da gibt es nur einen einzigen Halt. Und das sind nicht die Frommen. Wir sind alle mehr oder weniger Wackelkontakte. Haben wir eben in dem demütigen Gebet unseres teuren Bruders Valentin gehört. Ich hoffe, er hat euch alles so ins Herz hineingebetet, wie es auch mir getan hat. Nicht auf uns. Obwohl wir einmal gewaltige Aufgaben haben werden, sind wir jetzt in uns nicht viel anders als die Welt. Angefochten, bewegt, erregt, haben die größte Mühe, uns festhalten zu lassen an dem lebendigen Herrn. Die eigentliche fundamentale Kraftquelle unseres Heils liegt nicht in uns. Sie liegt allein in Gottes Verheißungen. Was Gott verheißen, was Gott versprochen, was Gott beschworen hat bei sich selbst, weil er bei keinem Höheren schwören konnte, das ist das Fundament unseres Heils. Und dahin gilt es, die Menschen zu führen. Und darauf müssen wir festbleiben, auf dem, was Gott gesagt hat. Ich lese ein Wort vor, das von einer unerschöpfbar schönen Tiefe ist. Es ist das Lieblingswort gewesen unseres heimgegangenen Bruders Karl Geier. Ich habe keinen Bibelkurs von ihm erlebt, wo er nicht dieses Wort wenigstens einmal ein paar Minuten beleuchtete. Wir sollten es in- und auswendig können. 2. Korinther 1,20. So viele der Verheißungen sind in ihm, dem Herrn Jesus, ist das Ja, währenddem der Teufel zu allen Verheißungen Gottes, zu jedem Gottes Wort und jeder Gottes Wahrheit in unser Herz das Gift hineinträufelt, sollte Gott gesagt haben. Ist das wahr? Beweist die Wissenschaft nicht, dass es anders ist? Beweist die Erfahrung nicht, dass das nicht so geht, wie ihr Frommen es meint? In ihm ist das Ja und in ihm das Amen. Ja und Amen. Amen ist ein Schwurwort. Ja ist ein Bestätigungswort. Er ist das Ja und das Amen. Gott zur Herrlichkeit. Hier ist das Endziel allen Weltgeschehens. Das besteht darin, dass Gott verherrlicht wird in allen seinen Wesen, in allen seinen Welten und in allen seinen Wegen. Dass man am Ende sagen wird, der Herr hat alles wohl gemacht, hat alles wohl durchdacht, gib uns zum Gott die Ehre. Nicht die Errettung der Schöpfung ist die Hauptsache, obwohl sie dazugehört. Auch nicht deine, meine Errettung ist die Hauptsache. obwohl sie geschehen muss, sondern die Hauptsache ist, dass Gott verherrlicht wird und Recht behält, dass er gerechtfertigt ist, wenn er angeklagt wird. Gott lässt einmal all seine Ankläger zu Worte kommen, aber am Ende wird auch nicht einer wagen, noch den Mund aufzutun. Gott wird gerechtfertigt sein in allen seinen Wegen und in allen seinen Wesen und in allen seinen Zielen. Gott zur Herrlichkeit. Und nun kommen zwei Worte, die sind von einer unerhörten Weite und Tiefe. Sie sind im Allgemeinen in der sogenannten Christenheit, auch in den christlichen Kreisen, unbekannt. Durch uns, man würde sagen, ja, durch seinen Sohn, natürlich durch seinen Sohn. Aber wer ist denn dieser Sohn? Wer ist denn dieser Sohn? Das ist nicht der Herr Jesus auf Erden, das ist der Messias Israels. Sondern der Sohn ist der zur Vollendung, zur Fülle gekommene Sohn, das Haupt und seine Glieder. Und deshalb schreibt Paulus, durch uns alle Verheißungen Gottes, die zur Herrlichkeit Gottes gereichen, die werden erfüllt, die werden vollzogen, die werden aus- und durchgeführt für alle Wesen der Schöpfung. Durch uns. Das könnte einen hochmütig machen. Wenn wir nicht wären, würde Gott sein Ziel nicht erreichen. Wer so sagt, beweist damit, dass er noch nie vor Gott zerbrochen am Boden gelegen hat. Und doch dürfen wir das fassen und nehmen. Die Verheißungen Gottes, so viele es gibt. Man hat ja viel darüber gerätselt, seit 100 oder mehr Jahren, nein, vielleicht seit Tausenden von Jahren, seit den Urvätern der Kirchengeschichte, wie viele Verheißungen Gottes gibt es? Wie viel gibt es? Und da wurden die verschiedensten Zahlenspiele aufgestellt. Am bekanntesten ist die Auffassung, es gibt 365.000 Verheißungen in der Bibel. Das wäre also für jeden Tag des Jahres, wie viel? 1.000. Ja, das ist die eine Auffassung. Die andere Auffassung sagt, nein, das stimmt nicht. Es gibt viel mehr. Denn jedes Wort ist ja siebenfach geläutert. Jedes Wort. Und hat eine siebenfache Auslegung. Das geht in die Myriaden, das heißt in die Zehntausende hinein und weit darüber hinaus. Wie dem auch sei, so viel der Verheißungen Gottes sind. In ihm ist das Ja und das Amen. Durch Christus sind sie bejaht und beschworen. Durch sein Kreuz und seine Auferstehung sind sie unantastbar gemacht. Und die Ausführungsorgane, die diese Verheißungen aus- und durchführen, das sind wir durch uns. Dieses Wort macht den, der es einmal versteht, dem es durchs Herz hindurchgeht wie ein heller Blitz, das macht den nicht hochmütig. Solange einer noch durch irgendwelche Erkenntnisse oder vermeintlichen Erkenntnisse hochmütig wird, sind das keine vom Gott und vom Geist gewirkten Erkenntnisse. Denn jede von Gott gewirkte Erkenntnis, die macht demütig, die macht klein, die führt uns in die Stellung hinein, wie sie auch aus dem Gebet unseres Bruders Werk entziehen, uns allen durchs Herz gegangen ist. Das ist das Erste, was ich sagen will. So viele Verheißungen es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist das Amen. Man kann auch so sagen, alle Verheißungen Gottes sind garantiert in dem Samen. Was ist der Same? Es gibt Pflanzensamen und Tiersamen und Menschensamen. Aber der eigentliche Same ist nichts und niemand anderes, das Saatgut, das Saatkorn, das sterben muss, das einsame Saatkorn zum Heile aller. Das ist der Christus und das wollen wir nachlesen. Ich lage Römer 4 auf und lese von Vers 17 bis 21. 17 bis 21. Da lesen wir von der vollen Gewissheit. Und dann lesen wir im Galaterbrief, Kapitel 3, und lesen von dem Samen. Aber zunächst als Voraussetzung Römer 4, 17 bis 21. Es steht geschrieben, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, welchem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, als ob es da wäre. Es handelt sich hier um Abraham. Abraham ist das Hauptmodell Gottes, ist ein Bild für Gott, ein Vater, der seinen Sohn nicht nur zu opfern bereit war, sondern der ihn wirklich geopfert hat. Und vor diesem Abraham nun wird bezeugt, dass Gott die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft. Das sind zwei Aussagen, eine Doppelaussage. Erstens, Gott macht das Tote lebendig. Alles, was tot ist in Sünden, selbst wenn es in seinem Todeszustand schon angefangen hat zu verwesen. Könnt ihr mir einen Menschen nennen, der schon angefangen hat zu verwesen und ist wieder lebendig gemacht worden? Bitte?
Lazarus,
ja, richtig, Lazarus. Lazarus, von dem sagten die Jünger, Herr, er stinket schon, er riecht schon, er ist schon in die Verwesung übergegangen. Das kann Gott, er kann das Tote lebendig machen, selbst wenn es in einem geringen oder in einem totalen Zustand der Verwesung sich befindet. Und das, die zweite Aussage ist noch größer. Gott ruft das Nichtseiende, dass es da wäre. Gott ruft und durch diesen Ruf kommt etwas, was überhaupt nicht da ist. Unvorstellbar! Ruf du mal irgendetwas, ruf mal da, was deines Herzens Wunsch erfordert. Irgendetwas, ob es da ist, das erscheint nicht. Die Welt bleibt tot und leer. Aber Gottes Wort ist ein schöpferisches, ein lebenzeugendes Wort. Wie er spricht, so geschieht's. Und wie er gebietet, so steht's da. Gott braucht nur ein Wort zu sagen. Das ist nicht in den Wind geredet, sondern das wird sofort Gestalt und Form und Wesen. Das ist also eine Magie, eine göttliche Magie, in einem Vollumfang, wie es kein Dämon, kein Teufel je fertig gebracht hat. Das sind ja auch Magier. Es gibt eine weiße Magie von den heiligen Engeln, die nicht gefallen sind. Und es gibt eine schwarze Magie von den Dämonen, die gewaltige Fähigkeiten haben. Und es gibt eine Gottesmagie, die unendlich ist und die beiden, die weiße und schwarze Magie, weit überragt. Das kann Gott. Und darauf beruht in dieser Zeit, in der wir jetzt stehen, unser Glaube, der Gott, der aus den Toten, auch wenn sie schon im Zustand der Verwesung sind, Leben erstehen lässt. Und ihr Gott, der Dinge, die noch gar nicht da sind und nie da waren, durch ein Wort ins Dasein ruft, dass sie Existenz, dass sie Wesenbestand haben. Dieser Gott, der ist die Garantie dafür, dass auch die Welt in ihrem jetzigen Zustand, dass wir in unserem Unvollkommensein, in unseren Ängsten und Nöten und Sorgen und Schwierigkeiten und Belastungen und Erschöpfungszuständen, dass auch wir wieder gefüllt werden mit neuen Licht und Lebens- und Freudenkräften. Herr Gott, darauf beruht unser Glaube. Und ich will euch nun heute eine der ergreifendsten, kaum bekannten, ich habe wenig darüber gelesen, in der deutschen und englischen Bibelerklärungsliteratur, von dem Wunderbaren, was ich jetzt euch sagen will. Und wenn euch das in dieser Morgenstunde lebendig wird, das wäre wunderschön. Ich lese dazu jetzt die bereits angekündigte Stelle in Galater 3. Ich lese da zwei Verse, Galater 3, Vers 16 und 19, von diesem geheimnisvollen Samen oder Saatgut oder Samenkörn, aus dem einmal das ganze All erblüht und erneuert wird. Davon wollen wir reden. Galater 3, 16 und 19 steht geschrieben: Dem Abraham waren die Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Er sagt nicht Gott und den Samen als von vielen, sondern von einem Samen und deinem Samen. Welcher ist der Christus? Der Same, werdet ihr sagen, ist das Wort? Natürlich ist es das Wort, der Logos. Aber der Logos oder das Wort, das ist Christus. Und diesem Christus sind alle Verheißungen zugesagt. Nicht dem Herrn Jesus auf Erden, dem auch, aber ausgeführt, in die Erscheinung zu treten, werden alle Verheißungen Gottes durch den Christus. Und dieser Christus hat das Haupt Jesus, der Herr Jesus. Und dieser Christus hat einen Körper, die Gemeinde. Und dieser Christus hat ein Weib, Israel. Wer dieses Geheimnis anfängt zu durchschauen, dem werden Welten lebendig in einer seltenen Klarheit, in einer Kraft und wunderbaren Seligkeit. Und der geht ganz getrost durch alle Erschütterungen, Ängste und Nöte dieser Weltzeit. Ganz getrost. Damit dieser Trost und diese Kraft und diese Gewissheit und diese Freude bei allem Leide euer Herz erfüllt, beseligt, beglückt, will ich euch eine kleine Begebenheit nennen, die vielleicht die wenigsten unter uns kennen. Ich habe wenigstens viele Jahre gebraucht, bis ich anfing, das zu verstehen. Es heißt dann im 19. Vers und im 20. Vers, warum das Gesetz? Es genügt doch, dass Gott sagt, du sollst das tun, und dann wirst du belohnt und kommst in den Himmel. Und wenn du es nicht tust, dann wirst du bestraft und kommst in die Hölle und nie wieder heraus. Das ist das Evangelium, das landläufige Evangelium, wie es heute verkündigt und geglaubt wird. Das ist aber mehr Drohbotschaft als Frohbotschaft. Warum das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt. Das Gesetz ist also nicht die Hauptsache, sondern nur eine Hinzufügung. Oder wie in einer anderen Stelle steht, es ist etwas hinten herum hineingeschlichenes. Oder es ist etwas hineingeschmuggeltes, das Gesetz, durch die Engel, zwar durch die heiligen Engel, nicht durch die Dämonen, die sind gesetzlos, aber die heiligen Engel, die sind gesetzlich. Und da ist eins so schlimm wie das andere. Ich weiß, was ich sage. Wenn man diesen Schlüssel hat, da versteht man die sogenannte Kirchengeschichte bis hinein in die feinsten Verästelungen zu deuten. Und Brüder und Schwestern, das müssen wir. Ich bitte um die Jüngeren um Verzeihung, die jetzt gerade in meinen letzten Sätzen nicht allem zu folgen vermögen. Es wird euch noch lebendig werden. Wenn ihr es nicht begreift, es wird einmal euch beschenkt werden. Ich lese also diese beiden Verse 19 und 20. Warum das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis, nicht für immer, nicht für bleibend. Gesetz ist nichts Endloses, wird nicht immer währen, wird mal weggetan. Bis der Same käme, dem die Verheißung gemacht war. Angeordnet durch Engel, das Gesetz angeordnet durch Engel, in der Hand eines Mittlers, der Mittler war Mose, in der Hand eines Mittlers. Und jetzt kommt das eins der geheimnisvollsten und geheimnisreichsten Worte der ganzen Schrift. Ein Wort, an dem alles hängt bezüglich der Festigkeit unseres Glaubens und der Kraft und Freude, auch in den verzweifelsten Situationen. Dieser 20. Vers lautet so: Ein Mittler ist nicht Mittler von einem. Wenn einer vermittelt, dann muss er zwischen zwei vermitteln. Das ist ein Mittler. Wenn ich zwischen dem A und dem B die Streit habe, vermittle als Rechtsanwalt oder als Richter und so weiter. Ein Mittler ist immer für zwei da. Gott aber ist einer. Gott, ach, natürlich gibt es nur einen Gott. Aber was hat denn das zu tun? Ein Mittler ist nicht Mittler von einem. Das ist betont im Urtext. Gott aber ist einer. Ich habe 10 oder 15 Jahre nach meiner Bekehrung mit diesem Wort nichts anzufangen gewusst und bin darüber gestolpert. Und das will ich euch heute Morgen erklären. Wenn ihr gut Acht gebt, werdet ihr staunen, wie groß und allmächtig und allwissend Gott ist. Und werdet nie mehr Angst haben, werdet nie mehr verzweifeln, werdet nie mehr in Depressionen hineinkommen. Wenn ihr das kapiert, versteht, begreift, was ich euch jetzt sage. Was soll das heißen? Gott ist einer. Aber ein Mittler, der muss zwischen zwei Seiten vermitteln. Aber Gott ist einer. Was soll das bedeuten? Ich lese es euch vor, was das bedeuten soll. Jetzt könnt ihr genauso gut hier der Hans hier stehen und das euch klar machen. Wir haben vorhin drüber geredet. Hans, wo hast du diese Wahrheit zum ersten Mal gehört? Weiß ich nicht mehr. Ich meine, ich hätte sie zum ersten Mal von Martin Liebe in Dresden gehört. Nicht? Ja. Aber du hast es kapiert. Wir wollen jetzt miteinander das lesen. Ich verlange jetzt viel von euch. Ich will euch ja nicht sagen, ihr seid große Sünder, müsst euch alle bekehren. Die allermeisten von euch sind ja bekehrt. Wir haben vielleicht ganz wenige Unerrettete hier. Noch ein paar kleinere Kinder. Aber sonst niemand. Ich will euch was viel Größeres und Tieferes sagen. Ich will euch helfen, dass ihr in eine Stabilität, in eine Freude, oder wie die Schrift es nennt, in eine Vollgewissheit des Glaubens und der Hoffnung und der Liebe hineinkommt, dass ihr durch die Geschehnisse der Welt, und wenn sie noch viel schlimmer werden, wie sie jetzt sind, nicht mehr erschüttert werden. Wenn jetzt die Tür aufginge und es kämen 12 Russen oder 12 Chinesen herein mit ihrer Maschinenpistole und würden sagen, alle, die Christus verfluchen, dürfen rausgehen und sind frei. Aber alle, die nicht Christus aufgeben wollen, die bleiben hier, die werden erschossen. Solche Szenen haben sich in vielen Teilen der Welt ereignet und ereignen sich täglich. Ja, und da, und dann, da hätten wir es aber mit der Angst zu tun, wir sind umfallen, unser armes bisschen Leben zu retten. Aber ich wage zu sagen, wenn wir jetzt diese Wahrheiten, die wir jetzt betrachten, da werden uns dadurch die Kräfte dargereicht, dass wir, wenn es Gott von uns verlangt, ich glaube nicht, dass das kommt nebenbei bemerkt, die Versuchungen, die vor uns stehen, bis zum Jahr 2000, die sind viel größer und schlimmer. Die sind nämlich nicht totgeschossen werden und verhungern und so weiter. Die sind Wohlleben und Laster. Und das ist viel schlimmer als die Not und die Angst. Viel schlimmer. Ich weiß, was ich sage. Ich habe diese Dinge oft durchdacht nach der Schrift geprüft. Obwohl auch das andere hineinkommt. Das Sterben der Fische zum Beispiel. Wie oft liest man jetzt, 50.000 Fische lagen da am Rhein oder an irgendeinem anderen Fluss, ans Ufer geschwemmt, vergiftet durch die Abwässer. Und wie oft liest man von dem Umweltschmutz, wenn der nicht beseitigt wird, wie wir darin ersticken und so weiter. Das ist alles schlimm. Und auch die Hungersnot, die ist durchaus möglich. Es sind ja auch große Teile der Welt, verhungern ja täglich so viele Menschen. Die Epidemien, das alles meldet ja die Offenbarung. Das alles melden die Evangelien und das alles melden die großen und kleinen Propheten. Die melden das alles. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist die innere Rebellion gegen Gott und diese Sucht zu genießen und diesem Genuss das Leben zu opfern. Ich weiß selbst persönlich von Leuten, die sagen, Gammler und Hippies und so weiter, wir wissen, wir werden nicht älter als 35 Jahre durch unsere Haschisch und Gifte, die wir uns einspritzen. Aber das ist uns ganz einerlei. Da wollen wir halt verrecken. Aber wir wollen leben, wie wir wollen. Wie es unseren Trieben und Lüsten gut scheint. Das ist heute die Einstellung. Es sind nur wenige. Aber diese wenige, die haben eine Kraft in sich, eine explosive Kraft der Vergiftung und des Einflusses auf anderen. Und da stecken wir drin. Da stecken wir mittendrin. Ja, die Eltern haben keine Vollmacht mehr über die Kinder und die Kinder, die sind wie besessen und wir leben in einer tollen Zeit. Ja, aber wenn das, was ich jetzt sage, uns lebendig wird, dann schaut unser Blick weit hinüber über die Schrecken der Gegenwart und über die Schrecken der Zukunft. Schaut weit hinüber und sieht die Größe Gottes in einer unvorstellbaren, wunderbaren Klarheit aufleuchten, verbunden mit der Niederlage aller dämonischen Kräfte und des gesamten Heeres des Feindes und aller Noten, aller Schande, allem Fluch und allem Schmutz und allem Elend und allem Grauen. Der sieht das und das sollt ihr jetzt sehen lernen. Das ist allerhand, was ich sage. Es klingt beinahe ein bisschen anmaßend, aber ihr werdet mich gleich verstehen. Ich lese aus 1. Mose 15, Vers 7 bis 18. Eine höchst sonderbare Geschichte. Ihr werdet sie wohl kennen, aber die wenigsten unter uns werden sie verstehen. Wie gesagt, ich habe auch Jahrzehnte gebraucht, bis Gott mir es geoffenbart hat. Und du Hans ist auch nicht von heute auf morgen geschenkt worden. Ja. Franz, kennst du diese Begebenheit, die ich jetzt lese? Bitte?
Ich habe jetzt gerade nicht gehört, was du gesagt hast.
Ja, diese Begebenheit, dass in dieser Geschichte, die ich jetzt vorlese, dass da die Garantie gegeben ist, Gott ist einer.
Die Erneuerung der Verheißung.
Ja, also lesen wir. Ich lese von Vers 7 bis 18 in 1. Mose 15. Er sprach zu ihm, nämlich Gott zum Abraham. Er sprach zu ihm: Ich bin Yahweh. So heißt das Wort eigentlich, nicht Jehova. Jehova ist eine kleine Verballhornung. Ich bin Yahweh, das heißt der absolut heilig Seiende. Der unbedingt unantastbar Seiende. Ich bin Yahweh, der dich herausgeführt hat aus Ur in Chaldäa. Das war ja die Heimat Abrahams. Die wenigsten Menschen, die haben eine Ahnung, was Ur in Chaldäa war. Die wissen das gar nicht. Die glauben das gar nicht. Ur in Chaldäa war eine Großstadt von Glanz und voll Dämonenkult, voll Eleganz, voll Reichtum, wie wir es uns nicht vorstellen können. Ich will mal eins nur herausgreifen. Man fand jetzt, nicht jetzt, also vor 40, 50 Jahren, fand man in Ur bei den Ausgrabungen in Chaldäa große Wände von Marmor und da war unter anderem Satan dargestellt, die Schlange, vor ihrem Verfluchtwerden. Denn die Bewohner von Ur in Chaldäa, die hatten ja Überlieferungen, die gingen zurück bis auf Adam und Eva, wurde alles überliefert. Das ist ganz, ganz einfach zu sehen, wenn wir die Geschlechtsregister mal uns anschauen. Und da wurde der Satan dargestellt als ein wunderschönes Tier mit einer Schlange als Schwanz auf zwei Beinen stehend, mit einem großen Glanz und Schönheit. Und später wurde ja die Schlange, durch den Fall Adams, wurde ja die Schlange verflucht. Und der Fluch lautete: Auf dem Bauche sollst du kriechen. Und jetzt an, daraus geht hervor, dass diese Schlange oder dieses Schlangenwesen vorher nicht auf dem Bauche gekrochen ist. Und dann hätte niemals die Eva verhandelt mit der Schlange, wenn es so eine Schlange gewesen wäre. Denn die Frauen haben vor Mäusen und vor Schlangen eine schreckliche Angst. Ja, das war ein schönes Tier. Und diese Darstellungen, die entsprechen genau den Dingen, die wir dann im Lauf durch die ganze Bibel hindurch dem wechselnden Bild Satans wiederfinden. Diese Darstellungen an den Marmorwänden in Ur. Und zwar mit Farben, wie sie die heutige hochentwickelte deutsche Farbenindustrie nicht darstellen kann. Sie können das nicht mehr. Es gibt auch Kirchenfenster, alte, die von einer Strahlkraft sind, die katholischen Kirchen, wie man sie heute nicht mehr herstellen kann. Das nur nebenbei. Wir müssen mal erschrecken vor der Größe der Wahrheit und der Weltgeschichte. Aber ich will bei meinem Text bleiben, der dich herausgeführt hat aus Ur in Chaldäa. Da wurde er herausgeführt und bekam das Land nicht zu sehen. Gott sagte: Geh nur hin, ich werde dich schon führen. Du sollst in ein Land kommen, das du nicht gesehen hast. Und das sollt ihr gehören. Und das ist Kanaan, das ist das heutige Israel. Das heißt, das heutige Israel ist ja noch größer. Wir müssen jetzt abwarten, den nächsten Krieg zwischen Israel und Ismael mit Hilfe der Russen auf der einen Seite, die helfen Ismael, und die Amerikaner, die helfen Israel. Und da gibt es verschiedene Auseinandersetzungen, die stehen dicht bevor. Heute wimmelt schon das Mittelmeer von U-Booten der Russen und so weiter. Und die Russen, die sind jetzt viel besser vorbereitet auf den kommenden Krieg Israels mit seinen Feinden als den ersten Fünf-Tage-Krieg. Das nur nebenbei. Ur in Chaldäa, eine elegante Stadt der Sünde. Und da rauszugehen, irgendwo hin, und nicht zu wissen, wo man hinkommt, das war etwas. Und Abraham hat es getan. Er hat geglaubt und ist seinen Weg gegangen. Ich lese weiter. Der dich herausgeführt hat aus Ur und in Chaldäa, um dir dieses Land zu geben, um es zu besitzen. Und er sprach, jetzt sprach der Abraham: Herr, Jahweh, woran soll ich erkennen, dass ich es besitzen werde? Gib mir einen Beweis dafür, dass ich das Land, ich verlasse jetzt die wunderbare Großstadt mit ihren Reichtümern und Sünden, Ur, diese Glanzstadt. Ur heißt ja Licht. Ur. Ohr. Hebräisch. Die verlasse ich und soll wohin gehen, weiß gar nicht wohin. Gib mir einen Beweis, o Herr, dass ich das Land auch besitzen werde. Glaubt ihr, dass Gott auf so eine Bitte eingeht? Ja. Ja, das tut er. Wir lesen weiter. Da sprach er, Gott, zu ihm, Abraham: Hole mir eine dreijährige Ferse, eine dreijährige Ziege und eine dreijährige Widder und Turteltau. Also ein Kalb, kann man sagen, und eine Ziege und ein Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Bei Tauben werden immer zwei gebraucht zum einem Opfer. Eine wird geschlachtet und ist das Bild des Todes Christi. Und eine, die lässt man fliegen und das ist das Bild der Auferstehung Christi. Das auch nur nebenbei. Ein kleiner Schlüssel zum Verständnis mancher Dinge. Hole mir diese Tiere. Jetzt geht es weiter. Und er holte ihm diese alle und zerteilte sie in der Mitte und legte die Hälfte eines dem anderen gegenüber. Also auf einem, hängt euch da ein Weg, Pfad, und da liegt auf der einen Seite die eine Hälfte des Tieres und auf der anderen Seite liegt die andere Hälfte des Tieres. Alle diese Tiere, nur bei den Tauben nicht. Die Taube wurde geschlachtet und die andere wurde fliegen gelassen. Wie kommt er dazu, so etwas zu machen? Das war eine alte Gepflogenheit, wenn ein Vertrag gemacht wurde unter den Völkern dort oder innerhalb der Völker oder unter verschiedenen Völkern, der damaligen zum Teil hochentwickelten Kulturvölker, wenn ein Vertrag gemacht wurde, da wurde ein Tier geschlachtet, oder mehrere Tiere, je nach der Wichtigkeit des Vertrages. Und die beiden Hälften wurden rechts und links niedergelegt. Und dann mussten die Vertragsschließenden zwischen den beiden Hälften hindurchgehen. Und damit hatten sie beschworen, wenn ich meinen Vertrag nicht halte, also die Zahlung leiste und so weiter oder das liefere, dann soll mir geschehen wie diesem Tier. Dann will ich auseinandergerissen werden. Das hat das bedeutet. Ein Mann, der hat auch seine Treue dem Herrn Jesus nicht gehalten. Die Folge war, dass er sich erhängte, der Strick riss, er fiel runter und er barst mitten entzwei. Was? War der Judas. Aber wir wollen, um das zu verstehen, lesen Jeremias 34, 18. Jeremias 34, 18. Ja, das ist interessant und wichtig. Die Männer, welche meinen Bund übertreten haben, die also das Gesetz und die Bündnisse und die Verheißungen Gottes übertreten haben, nicht befolgt haben. Ich will die Männer, welche meinen Bund übertreten haben, welche die Worte des Bundes nicht gehalten haben, den sie vor mir gemacht haben, wie das Kalb machen, das sie entzweigeschnitten und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Das war ein uralter Brauch beim Abschließen von Bündnissen. Heute hat man ja geschworen, oder gibt es eine Unterschrift, oder nimmt einen Rechtsanwalt, nimmt ein versiegeltes Urteil und so weiter. Aber damals war es so, ein Tier wird geteilt, die Hälften liegen einander gegenüber, und beide Bundesschließenden, zwei, der eine, der, sagen wir mal, was kaufte, und der andere, der einen Preis dafür geben wollte. Oder bei einem Tausch, meinetwegen, so und so viel Kamele gegen so und so viel Gold angenommen. Und da musste jeder da durchgehen zwischen den Tierhälften und hat damit geschworen, wenn ich nicht mein Wort halte, dann soll mir geschehen wie diesem Tier, mitten entzwei. Barsten, mitten entzwei. Dieses Wort, mitten entzwei geschnitten oder barst mitten entzwei, finden wir nicht nur bei Judas, sondern in der Schrift auch noch in anderen Zusammenhängen. Das wollen wir festhalten. Und jetzt geschieht was Unglaubliches. Jetzt gebt gut Acht. Ich lese wieder in 1. Mose 15 weiter. Er zerteilte sie in der Mitte, legte Vers 10, 1. Mose 15, 10, die Hälfte eines jeden dem anderen gegenüber, aber das Geflügel zerteilte er nicht. Darum habe ich ja vorhin gesagt, weil eins getötet wird und eins fliegen gelassen wird, weil Tod und Auferstehung Christi eine Einheit bedeuten. Wir sollten nicht nur vom Kreuz reden, denn das Kreuz ist das Negative, sondern genauso von der Auferstehung, denn die Auferstehung ist das Ja Gottes zum Kreuz. Deshalb Tod und Auferstehung, die gehören zusammen. Das Geflügel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel, das sind Symbole auf satanische Mächte, die Raubvögel. Die Raubvögel stürzten auf die Äser, auf die Tierleichen herab. Ihr müsst euch vorstellen, dort im heiligen Orient, binnen wenigen Minuten ist da frisch geschlachtetes Tierfleisch oder Menschenfleisch, geht sofort in die Verwesung über. Und dieser Verwesungsgeruch, der lockt die Raubvögel von weitem her an. Das merken sie und kommen da und wollen diese Äser fressen oder packen mit ihren Krallen und fängen und in ihre Nester bringen zu ihren Jungen und so weiter. Die Raubvögel stürzten auf die Äser herab und Abraham scheuchte sie hinweg. Natürlich! Wenn die Raubvögel die zwei Äser rechts und links holen, da kann ja der Bund nicht zustande kommen zwischen Abraham und Gott. Die haben doch einen Bund gemacht. Gott sagt, ich will dir das alles geben. Und Abraham sagt, jawohl, ich will dir glauben und vertrauen und gehorchen und so weiter. Und nun stürzen die Vögel. Und da hat der Abraham, könnt ihr euch decken, sich einen Knüppel genommen und hat die weggescheucht, diese Raubvögel. Aber wenn er sie da wegscheuchte, so setzen sie sich auf der anderen Seite nieder. Und dann ging er dahin und hat die weggescheucht im heißen Orient unter einem hohen Grad von Hitze. Und als er die weg hatte, da kam er die wieder. Und da ist der Abraham hin und her gerannt bis zur Erschöpfung. Und der Teufel, jetzt gebe ich gleich die symbolische Deutung, der Teufel wollte diesen Bund vereiteln. Und deshalb hat er seine Gesandten, seine Beauftragten, seine Diener, die Dämonen gesandt, dass sie die Fleischstücke da wegschleppen, wegbringen, damit der Bund nicht zustande kommen soll. Aber dem Abraham hat doch zu tun, dass der Bund zustande kommt. Ich lese weiter. Er scheuchte sie hinweg. Und es geschah, als die Sonne untergehen wollte. Es war schon gegen Sonnenuntergang. Da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Der war natürlich erschöpft mit dem Vertreiben da der Raubvögel rechts und links. Das war sicher am Morgen, dass das anfing und das ging bis zum Abend. Eine dramatische Szene von tiefster Bedeutung. Abraham scheuchte sie weg, und es geschah, als die Sonne untergehen wollte, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Da fällt ein Tiefschlaf der Angst, des Schreckens und der Finsternis. Der Abraham, da liegt er, betäubt von der Arbeit, von der Mühsal, von der Erschöpfung und betäubt von Schrecken und Finsternis, den Satan und seine dämonischen Mächte auf ihn legten. Und er sprach, Gott sprach zu Abraham, gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Lande, das nicht das ihre ist. Sie werden ihnen dienen und werden sie bedrücken 400 Jahre. Gott ist ein Mathematiker, wie es keinen gibt. Das Land, wo du hinkommst, Abraham, sagt Gott, da bist du ein Fremdling. Und ihr werdet bedrückt werden von den anderen. Und es wird schwierige Verhältnisse kommen. Das dauert 400 Jahre, bis die Sünden der Kanaaniter voll waren. Steht an einer anderen Stelle. Ich will aber nur die Hauptsachen euch nennen. 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden. Das heißt, die Völker, die Israel unterdrücken, die werden gerichtet. Sehen wir an Deutschland, sehen wir an all den anderen Völkern. Es gibt kaum ein Volk auf der Erde, das nicht einmal eine Zeit lang im Verlauf seiner Geschichte Israel unterdrückte. Die Deutschen hat man es besonders angekreidet, aber die anderen Länder haben auch die Juden verfolgt. Tatsache. Und dafür wird Gott sie richten. Und danach werden sie, Israel, ausziehen mit großer Habe. Sie werden Reichtum und Schätze haben und werden dann ausziehen und werden frei sein. Und du, sagt er zu Abraham, und du, wenn zweimal du hintereinander steht, das hat seine besondere Bedeutung, du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht, in der vierten Generation, werden sie hierher zurückkehren. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Gott ist so gerecht, dass er die Völker erst in ihrer Sünde zugrunde gehen lässt und dann richtet er sie. Und wenn die Sünde nicht voll ist, dann werden sie auch nicht gerichtet. Unsere Sünde ist voll geworden mit Adolf Hitler, der deutsche Hochmut, voll geworden. Dann hat Gott uns auch gerichtet. Ja. Und jetzt sind wir in einem noch größeren Gericht durch den Wohlstand. Wir sind unzufrieden, undankbar, anmaßend geworden, fressen, saufen, huren und alles Schlechte, Gemein und Schmutzige will heute der deutsche Mensch und die Regierung erlaubt es ihm auch. Ja. Wir gehen heute durch ein inneres Gericht, das ist grauenhaft. Die Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und dichte Finsternis geworden war, siehe da, jetzt geht einer durch. Beide müssen ja durchgehen. Gott und Abraham. Der Abraham, der kann nicht durchgehen. Warum nicht? Weil er schläft, ist ja ganz erschöpft von dem Vertreiben der Vögel. Der kann nicht durchgehen. Und wer hat den Abraham so in die Erschöpfung getrieben? Wer? Satan, ja, sehr gut. Satan. Satan ist dran schuld. Er hat den Abraham, hat seine Dämonen geschickt und hat der Abraham, der hat in der Vertreibung, in dem Versuch, sie zu vertreiben, ist ja bis zur Erschöpfung niedergesunken. Und jetzt, wer muss noch dann durchgehen, außer Abraham? Bitte? Gott muss durchgehen, natürlich. Gott muss durchgehen. Und jetzt, da gießt ein rauchender Ofen. Jetzt muss ich euch sagen, was der Ofen ist und was der Rauch ist und was die Feuerflammen sind. Jetzt ging ein rauchender Ofen mit Feuerflammen, der ging durch. Das ist der richtende Gott. Der Ofen ist ein Bild für die Trübsal. Der Rauch ist ein Bild der Qual. Der Rauch ihrer Qual steigt auf. Und die Flammen sind ein Bild der Strafe. Und Gott geht in der Gestalt eines rauchenden Ofens mit Feuerflamme, geht Gott zwischen diesen beiden, diesen Tierhälften, mitten hindurch. Und verpflichtet sich, sein Wort, das er dem Abraham gegeben hat, zu halten. Und sagt damit, wenn ich mein Wort hier nicht halte, dann will ich zerrissen werden, wie die beiden, wie die Tierleichen hier. Das sagt Gott, indem er in der Gestalt eines rauchenden Ofens in Feuerflammen. Gott kommt ja in verschiedener Gestalt. Auch der Herr Jesus hat ja viele Gestalten angenommen. Der Herr Jesus, der war ein brennender Dornbusch und der Herr Jesus, der war ein Stein. ein Fels in der Wüste, und der Herr Jesus war in jedem Tieropfer dargestellt, und so hat auch Gott verschiedene Gestalten. Jetzt geht er als der heilige, richtende Gott, geht er zwischen den Tierleichen hindurch und verpflichtet sich damit, ich halte mein Wort. Und der Abraham geht nicht durch, weil er geschlafen hat. Nicht aus Bosheit, sondern der Teufel hat ihn dahin getrieben, indem er seine Raubvögel schickte, die den Bund gar nicht zustande lassen wollten. Am selbigen Tage machte der Herr einen Bund mit Abraham. Deinem Samen gebe ich dieses Land, vom Strome Ägyptens, Nil, bis zum großen Strom, Euphrat. Dem Strome Frat oder Euphrat, selbe Wort. Die Keniter und die Kenisiter und die Kadmoniter, die Hethiter, die Perisiter und die Rephaim und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgasiter und die Jebusiter. Das sind 10 Völker. 10 ist die Zahl der Fülle. 12 ist die Zahl für Israel. Aber 10 ist die Zahl für die Nationenfülle. Die gebe ich dir, sagt Gott. So, ist jetzt Gott verpflichtet, seinen Bund zu halten? Wird er ihn halten? Kann Gott lügen? Nein. Gott hat ja geschworen bei sich selbst, ich will zerrissen werden, wenn ich mein Wort nicht halte. Und der Abraham? Was lesen wir vom Abraham? Gar nichts. Der ist nicht durchgegangen. Ein Glück, wenn der durchgegangen war, der Abraham, der hat ja selbst gesündigt. Und sein Volk, das aus ihm hervorgegangen ist, hat mehr gesündigt als Sodom und Gomorra, Israel. Aber der Bund ist zusammengekommen, obwohl jeder Bund und jede Vermittlung immer zwischen Zweien ist. Sie hat ja hier nur einen, der sich verpflichtet hat, und Gott. So heißt das Gott. Und der andere, nämlich Abraham, der wurde durch die Umstände abgehalten davon. Und wenn jetzt der Abraham sündigt, wird er dann auch zerrissen und sein Volk aufgelöst? Nein. Warum denn nicht? Weil er nicht hindurchgegangen ist. Und warum ist er nicht hindurchgegangen? Weil es der Teufel verhütet hat. Wenn deshalb der Teufel sagen wollte, oh, das geht nicht, der Abraham hat gesündigt, dann würde Gott sagen, was willst du denn? Du hast ja dafür gesorgt, dass er nicht hindurchgehen konnte mit deinen Dämonen. Und das ist die Erklärung für Galater 3,19. Gott aber ist einer. Und so ist der Bund ein einseitiger Bund. Gott hat gesagt, ich schwöre bei mir selbst und will zerrissen werden, wenn ich mein Wort nicht halte. Du wirst das Land bekommen. Du wirst dein Reich haben. Du wirst das, was ich dir versprochen habe, wirklich in Besitz nehmen. Gott aber ist einer. Sonst ist ein Bund immer zwischen Zweien. Habe ich das klar genug gemacht? Brüder, habt ihr das verstanden? Wenn ihr es nicht verstanden habt, ist es gar nicht schlimm. Ihr werdet es noch verstehen. Seitdem ich das weiß, Gott hat sich nicht nur für Abraham, sondern für seine ganze Schöpfung, auch für dich und mich, hat Gott sich verpflichtet. Was ich verheiße, was ich verspreche, das halte ich unbedingt. Unbedingt. Siehe, ich mache alles Neue. Muss das Gott machen? Weil er es geschworen hat. Wenn er gesagt hat, wer zu mir kommt, den werde ich auf keinen Fall hinausstoßen. Und wenn es der schlimmste Zöllner ist und die schlimmste Hure, darf jeder zu mir kommen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wird Christus das halten? Ja, denkt, Gott ist dafür. Gott war in Christus und Christus war in Gott hindurchgegangen. Der einseitige Bund ist unsere unantastbare Rettung. Gott aber ist einer. Und das ist ein Glück. Wenn der Abraham auch hindurchgegangen wäre, der hätte ja schon bei seiner Wanderung, hat er wie oft gelogen, hat er gesagt, das ist meine Schwester, dabei war seine Frau, die Sarah. Und ganz Israel hat gesündigt mehr als die anderen Völker. Hat Gott gesagt, Schluss mit euch, ihr habt meinen Bund gebrochen, ihr bekommt das Land nicht. Das kann Gott gar nicht, weil er hindurchgegangen ist zwischen den Stücken. Ein Bund ist von Zweien, Gott aber ist einer, der ist allein durchgegangen. Und seitdem ich diese Sache verstanden habe und weil Gott diese Sache in seinem Wort niederlegt und weil der Geist, der Furcht und der diese Dinge sieht, in Freude und Anbetung gerät, können wir nur loben und danken, dass die Verheißungen Gottes unbedingt erfüllt werden. Die Verheißungen Gottes sind unantastbar. Und diese Verheißungen Gottes nun, die wirken ein Wunder nach dem anderen. Ich will aber nicht mehr anfangen. Ich habe jetzt 5 Viertelstunden gesprochen und bitte jetzt unseren teuren Bruder Hans Heck, entweder sein eigenes Thema anzufangen oder eine Ergänzung zu geben, wie es ihm der Herz gibt. Noch einmal, wir gründen unseren Glauben nicht auf unsere Frömmigkeit, die stinkt und taugt nichts. Wir gründen unseren Glauben auf den Eidschwur Gottes, der durchgegangen ist bei diesem Bundesschluss mit Abraham. Und wir sind ja auch geistliche Kinder Abrahams. Geistliche Kinder Abrahams. Nicht irdische, nicht nationale. Wir sind keine Israeliten, keine Juden. Es sei denn, dass hier ein oder andere hier wäre. Ja, wir sind aus den Nationen, aber wir haben Teil, denn wir sind teilhaftig seiner Verheißung. Alles, was Gott verheißen hat, dem Abraham, das gilt auch uns, nur in viel höherer Weise, in viel größerem Umfang. So stehen wir da und berufen uns allein auf Gott. Wir können nichts in die Waage werfen, wenn wir vor Gott stehen. Da können wir nur sagen, oh Gott, ich bin durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Sieh da, hier kommt ein Sünder her, der gern durchs Lösegeld selig wäre. Und dieses Lösegeld hat Gott gegeben in seinem Sohn. Er ist durchgegangen zwischen den Tieropfern, die ein Bild seines Sohnes waren. Und wird sein Wort halten, kann sein Wort nicht sprechen, kann er nicht. Er ist die Liebe und bleibt die Liebe. Und wenn wir voll Hass und Bosheit sind, voll Ungehorsam und Trotz, dann führt er uns durch schwere Gerichte. Aber er bringt uns zum Ziel. Er bringt uns doch zum Ziel, auch durch die Nacht. Und da wird unser Glaube fest und froh. Gott ist so überlegen und benutzt die Bosheit seiner Feinde, damit seine Liebe umso unantastbarer und stabiler wird. Das ist gar nicht zu begreifen. Das macht Gott. Das macht Gott. So wie die Raubvögel da gekommen sind und haben den armen Abraham gehetzt, dass er in Tiefschlaf fiel und nicht hindurchgehen konnte. Konnte ja gar nicht. Das ist das Geheimnis. Ein Bund ist von Zweien, Gott aber ist einer.
Thank you.
zwei Schlussworte noch. Einmal möchte ich noch ein paar Worte sagen zu dem, was uns unser teurer, lieber Hans Hick bezeugt hat. Und dann will ich noch einmal zurückgreifen auf das, was ich heute früh sagte, von Ur und der Kultur und der Lebensart, in der Abraham vor seinem Auszug war, und das Vergleichen mit einem Bild aus der Gegenwart in Korea, was Billy Graham erlebt hat. Ja, das ist das Zweite, was ich sagen will. Also zunächst noch einmal, wisst ihr nicht, ich würde das so übersetzen. Ihr wisst doch ganz genau, Nicht-Nicht-Wissen ist eine sogenannte doppelte Verneinung. Und in den meisten Sprachen, in den indogermanischen Sprachen, ist eine doppelte Verneinung eine verstärkte Bejahung. Wenn zum Beispiel der Franzose sagen will, das weiß ich ganz genau, da könnt ihr mich nichts weiß machen, das weiß ich, da sagt er nicht, ich weiß das, sondern da sagt er, je n'ignore pas, ist ein Franzose da, ein perfekter Franzose, wer spricht gut Französisch? Keiner? Na, da will ich es erklären. Ah, ah oui, vous parlez français. Vous êtes en France. Vous êtes française, non? Eh bien. Alors, also hören wir zu. Je n'ignore pas, das heißt, ich nicht, nicht weiß. Und das ist dasselbe Wort, auf das sich unser Bruder Hans Heck berufen hat. Dieses, was wir wissen sollten, was wir herausheben sollten, Bewusstsein stellen, dass es unser Leben beherrscht, dass es unser Geist durchglüht, dass es unsere Seele ergreift. Wir sollten das ganz genau wissen und wir achten oft das Nebensächliche für so wichtig und das Wichtigste so nebensächlich. Es gibt ein ergreifendes Wort aus dem Faust von Goethe. Das hat mich immer wieder tief bewegt. Und ich möchte allen Gläubigen wünschen, dass sie das auch innerlich fassen und von ihren frommen Steckenpferdchen runtersteigen und ins Zentrum vorstoßen, ins Herz Gottes, ins Erfüllt werden mit der Kraft und der Freude und der Liebe und der Demut und dem Jubelsang Christi. Dieses Wort von Goethe heißt, es will mir schier das Herz verbrennen, dass wir nichts Rechtes wissen können. Der Goethe war ein gescheiter Mann, hat viel gewusst. Ein gewöhnlicher Mensch, der kommt mit 800 verschiedenen Wörtern aus, um sich zu unterhalten für das tägliche Leben. 800 bis 1000 Wörter. Goethe hat 20.000 verschiedene Wörter gebraucht. So weit war sein Geist. So fein ist er hineingegangen in der Sprache, in die unsichtbare Welt, in die geheimnisvolle Welt. Goethe sagte mal, wir leben im Geheimnisvollen. Und nun sagt derselbe Mann, der so gescheit war und so viele Worte zur Verfügung hatte, es will mir schier das Herz verbrennen, dass wir nichts Rechtes wissen können. Dass etwas, was wahr, wahr ist und was wesenhaft ist und was wirklich die tiefste Lebens- und Liebessehnsucht des Menschen stillt und befriedigt und beglückt. All das, was die Menschen wissen, dass das genügt nicht. Essen und Trinken und Zigaretten rauchen und Vergnügen und Mode und Sport und wie all die Dinge heißen. Das sind ja lauter schöne Sachen. Aber die lassen das Herz nicht warm werden, nicht froh werden. Wir wollen etwas Wesenhaftes wissen. Und diese Worte wisst ihr nicht. Die wollen das Wesenhafte herausstellen gegenüber dem Törichten, was uns oft ablenken will in unseren gottlosen oder frommen Gesprächen und Streitereien. Nun ja, wir haben ja jetzt eine ganze Reihe von wunderbaren Worten gehört, wisst ihr nicht, und haben gesehen, es gibt Gewissheiten, die gehen aus vom Ich, bis hinein in das All. Ich möchte mal so diese Gewissheiten steigern. Vom Ich zum All. Zunächst muss ich wissen, dass ich durch und durch von der Sünde verseucht und verdorben bin und dass mein Leben wertlos ist, verpfuscht, verwirkt, vergiftet ist und dass ich aus eigener Kraft dieses Leben nicht ändern kann. Das müssen wir zuerst wissen. Und wer diese bittere Lektion nicht lernen will, der kommt nie weiter. Wer hier nicht Ja sagt und sich immer wieder Gott opfert und weiht, oh Gott, ich bin ein armer, schwacher Mensch. Und das werden wir sagen, solange wir in diesem Todesleib des Fleisches und der Sünde wohnen, werden wir immer wieder diese erste Lektion lernen müssen. Ich bin ein armer Tropf, ein ganz dummer, hochmütiger Kerl und bilde mir Wunder was ein. Der eine auf seine neuen Erkenntnisse, die er irgendwo aufgeschnappt hat, und der andere auf seine Leistungen, die er vollbringt, und der dritte auf wieder etwas anderes. Wer dem noch nicht gestorben ist, der soll ja nicht glauben, dass er des Lebens Fülle und Kraft und Freude, die sich äußert in Demut, in Liebe, in Güte, dass er die im Herzen trägt. Der ist im tiefsten Grund noch ein armer Tropf, der seine Armut noch nicht einsieht. Aber wenn wir unsere Armut, unser Verlorensein, unsere fromme Wichtigtuerei, all den Kram, der in den Kreisen der Gläubigen, überall, wo man hinkommt, ich komme ja in sehr verschiedene Kreise. Ich habe in 7 Ländern Europas das Evangelium verkündigt und bin mit verschiedensten Menschen zusammengekommen und habe diese verschiedensten Erlebnisse gehabt. Aber im Grunde genommen hat alles dieselbe Wurzel, an der durch die das meiste Menschenleben vergiftet ist. Das ist der ungebrochene Hochmut. Und Geschwister, wer da nicht gründlich ist und dahin kommt, was bin ich, wenn es mich betrifft, ein Abgrund voller Sündengift. Und das ist eine Wahrheit, die lernt man nicht nur in der Stunde seiner Bekehrung. Da weiß man's. Da weiß man's. Da wirft man sich dem Herrn ganz bewusst hin. Das ist eine Wahrheit, die wir bis zu unserer Vollendung, bis wir diesen Fleischesleib ablegen dürfen, bis wir verklärt werden in das Fleischbild seiner Herrlichkeit, da müssen wir diese erste Lektion immer wiederholen. Das möchte ich euch so rufen. Und wer da rausfällt, wird ein Wunder meinen, das, die anderen sind lauter Dummköpfe. Aber wir, unsere Richtung, wir haben es. Wer das meint, ist ganz auf dem Holzweg. Lernen wir doch auch andere verstehen. Lernen wir doch fassen, dass es verschiedene Führungen gibt. Aber bekämpfen wir niemanden, werden wir nicht böse, eifern wir nicht, sondern bleiben wir in dieser Grundstellung, dann wird uns alles, was uns zuströmt, zu Licht und zu Leben und zu Kraft und zu Freude. Wissen wir nicht. Vom Ich zum All. Wir müssen für uns wissen, dass wir uns verderben, wenn wir uns mit der Sünde einlassen. Ob das die Sünde ist, ein Mörder oder ein Verbrecher oder ein Ehebrecher oder sonst was zu werden, oder die Sünde des Hochmuts ist. Des Hochmuts. Das macht keinen Unterschied. Die Sünde des Hochmuts ist viel größer als die Sünde des Diebes oder die Sünde des Mörders. Jesus hat Diebe und Mörder ohne weiteres angenommen. Denkt ans Kreuz, denkt an all die Begebenheiten, die er im Erdenleben erlebt hat, hat niemand gescholten wegen seiner moralischen Sünden. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, mit denen ist er nicht einzuwarten. Die Sünde des Pharisäismus ist viel schlimmer als eine Schwachheitssünde, wenn einer hungrig ist und stiehlt ein Stück Brot oder sonst eine Sünde der Schwachheit seiner Seele oder seines Geistes. Ist viel größer. Lassen wir uns das sagen. Dann erst wird unser Leben reich werden. Dann erst ist der Damm gebrochen. Und dann erst fließt die innerste Lebens- und Liebesgemeinschaft mit dem Herrn in uns hinein. Und wer die einmal geschmeckt hat, wer einmal den Kuss der Liebe Gottes empfangen hat, ist ein glückseliger Mensch. Und den kann man nur empfangen, wenn man so arm wie die Geliebte im Hohen Lied betet. Er küsse mich mit den Lippen seines Mundes. Wer von diesen Dingen nichts weiß, wer nur so eine rechthaberische Religion hat, das ist ein armer Dorf. Die gibt es auf allen Gebieten. Ich habe zum Beispiel bei griechischen Katholiken und römischen Katholiken habe ich so demütige und feine und nette Menschen kennengelernt. Ich will mal das schreckliche Wort religiös gebrauchen, religiöse Menschen, dass ich sagte, unsere Gemeinschaftsleute, unsere Leute der Freikirchen, gleich welcher Prägung, die könnten hier viel lernen, die könnten sich ein großes Stück abschneiden. Das habe ich erfahren. Ich könnte jetzt anfangen, Einzelheiten zu schildern. Ich will das nicht. Aber dieses wisst ihr nicht, oder ihr solltet doch ganz genau wissen, geht vom Ich zum All. Und da will ich nur zwei Dinge noch mal rausholen, die unser lieber Buddha Heck ausführte, dass wir für uns persönlich wissen, du bist ein Zelt, eine Behausung, du bist ein Haus, du bist ein Tempel Gottes. Und ihr werdet einmal die Menschen, die Völker, die Nationen und die Engel richten. Wir werden sie in ihre Krisis hineinführen und werden sie durch die Krisis, denn jede Krisis, ihr wisst ja, was eine Krisis ist, wenn einer krank ist und es ist ganz schlimm und dass man merkt, jetzt entweder stirbt er oder wird er gesund. Jede Krisis führt in die Lysis. Lysis heißt Lösung. Und wer das verstanden hat, der geht gern in seine Krisis hinein, dass er bankrott wird, dass er ganz arm wird, dass er ganz von vorne anfängt und sagt, Herr, ich gebe dir mein Leben jetzt aufs Neue und völlig. Ich will alles hassen und lassen, woran du keine Freude hast. Zeige mir, was in meinem Leben und Denken und Dichten und Träumen nicht in Ordnung ist. Herr, zeig's mir, ich will doch fertig werden auf deinen Tag. Wer davon nicht tief durchglüht und erfüllt ist, der ist auf ein falsches Todesgleis geraten. Der ist ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter geworden. Und das bedeutet den Tod. Wer hat euch geheißen, dem kommenden Zorn zu entfliehen, hat der Täufer gesagt. Aber dieses wisset ihr nicht. Dieses, ihr solltet doch endlich wissen, doch endlich zu der Vollgewissheit durchsprechen. Von eurer Person ausgehend bis zu euren Ämtern, die sich abgeben mit der Erneuerung des Weltalls. Menschen und Engel richten. Wir haben einen sehr schönen, bunten Bilderbogen gesehen von diesen Dingen. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Ein zweites jetzt, indem ich zurückkomme auf mein Zeugnis von heute Morgen. Ich habe euch gesagt, dass diese Aufforderung an Abraham auszuziehen etwas Ungeheuerliches war. Denn Abraham wohnte in Ur in Chaldäa. Und diese Ur in Chaldäa, das war eine Stadt so groß und wunderbar, die so viel Kraft hatte, den Menschen zu binden an ihren Glanz, an ihre Grausamkeit, an ihre Dämonie, an ihren Genuss, an ihren Lebenswillen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich will euch hier mal etwas vorlesen, was der Pfarrer Direktor Pflaum und der Liebenzeller Mission, der darüber Studien angestellt hat, gründliche, sehr gründliche, unter der Überschrift vor 3.500 Jahren, also zur Zeit des Auszugs Abrahams aus Ur in Chaldäa, wie es damals in Ur ausgesehen hat. Ich habe euch ja ein wenig gesagt, heute Morgen, von den Elfenbein-geschnitzten Sachen, nein, von den wunderbaren Marmorblöcken und von den Gemälden in Farben, die wir heute nicht mehr kennen, die moderne chemische Industrie nicht mehr kann, von Farben, die den Satan darstellten vor seinem, oder die Schlange darstellten vor ihrem Fluch durch den Fall Adams. Habe ich euch heute Morgen erzählt. wie die Schlange damals keine Schlange war, sondern nur einen Schlangenschwanz hatte, aber ein gekröntes Haupt und buntfarbige Federn und so weiter, sodass die Eva mit ihr verhandelte. Das habe ich euch gesagt. Nun will ich euch noch einiges sagen und will dann das Gegenbild dazu euch vor Augen stellen, was heute vor sich geht im Orient. Im Osten, in den großen Erweckungsgebieten der Inseln, die östlich von der Kontinente gelagert sind. Ur-Ikaldea, eine gewaltige Stadt am gewaltigen Euphratstrom. Wohnhäuser und staunenserregende mächtige Bauten. Mauern und Türme. Mitten in der Stadt, das sind also alles aus Ausgrabungen und aus Berichten und so weiter zusammengetragen, da ist jedes Wort ist wahre Wahrheit. Mitten in der Stadt ein riesiger, stufenförmig gebauter Götterturm mit dem Mondheiligtum. Die Inkas, die beten wenigstens noch die Sonne an, aber dort hat man den Mond angebetet. Und wer ein wenig Bescheid weiß von der Symbolsprache der Schrift, der weiß, die Sonne ist ein Bild für Christus, aber der Mond ist ein Bild für Satan. Da gibt es ganz klare biblische Beweise. Und der ganze Mondvaterrummel, der ja jetzt nicht gerade aufgehört hat, aber in andere Bahnen gelenkt worden ist, der ist nur von hier aus zu verstehen. Dort gab es also einen Götterturm mit dem Mondheiligtum. Am Fuß der Tempel für die Götzendienste sind da die entsprechenden Plätze. Auf der obersten Plattform ist der Götterwohntempel, da wohnen die Götter. In diesem Turm ist der pyramidenförmig, auf der obersten Plattform ist die Wohnung der Götter. Herrlich unheimliche Götterfeste nennt hier Bruder Pflaum das, was da vorgeht. Herrlich und unheimlich. Alles Herrliche, auch alles Göttliche, ist unheimlich. Wir finden in der Schrift, wo der Mensch in Beziehung tritt zur oberen Welt, zur wirklichen Beziehung, auch wenn es die Herrlichkeit Gottes ist, da gerät er in Angst. Als zum Beispiel der Jakob die Engel auf und niedersteigen sah, die Himmel geöffnet, das war doch etwas Gutes und etwas Herrliches. Da ist er erschrocken und sagt, hier ist die Pforte des lebendigen Gottes. Jede Berührung mit der Gottheit irgendwie packt die Menschen mit einem Schrecken. Zu mir sagte mal eine Dame, eine mit mir verwandte Dame, die ich besuchte, da oben, das sind zwei. Oh, die beten miteinander. Die beten immer da oben. Und hat gezittert dabei, weil die beten. Das ist sowas Wunderbares, aber das ist für den Menschen, dass ein Mensch mit Gott in Beziehung tritt, das ist für ihn etwas Unheimliches. Aber es ist auch genauso, wenn der Mensch mit den Finsternismächten in Beziehung tritt. Das ist etwas Unheimliches. Als ich zum ersten Mal mit einer Besessenen zu tun hatte, das sind viele, viele Jahre her, das war mir unheimlich. Ich habe gespürt, hier sind Mächte. Die sind ja viel stärker als ich. Herr Jesus, ich berge mich in dich hinein. Sonst bin ich ein verlorener Mann. Ja, ich habe dann die Hände auflegen dürfen und dieser böse Geist oder diese bösen Geister sind ausgefahren. Aber die erste Berührung, die hat mich in einen Schrecken versetzt. Und ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte. Sowohl die Berührung mit dem lebendigen, heiligen Gott versetzt in Schrecken, als auch die Berührung mit Dämonen und Finsternismächten. Und das war hier in Ur der Fall. Das waren Finsternismächte. Aber herrlich, schön gewaltig und schrecklich und unheimlich, herrlich unheimliche Götterfeste. Am babylonischen Neujahrstag, das war im Anfang März, da wurde in Babylon Neujahr gefeiert, wurde die Götterstatue auf einem reich geschmückten Schiffswagen, also ein Wagen in Form eines Schiffes, das auf Räder gestellt war, nach Babylon gebracht. Die Zuschauer verkleideten sich, damit Gott sie nicht erkennen sollte. Der Gott, der ja ein Dämon war, war ja der Satan, da haben sie sich verkleidet. Daher kommt unsere heutige Fasnacht. Warum sich da die Leute verkleiden? Da glauben sie, Gott könne sie nicht durchschauen und erkennen. Und deshalb verkleiden sie sich. Da können sie machen, was sie wollen, als Narren. Ist da? Das hat da seine Wurzel. Meine Geschwister, die Weltgeschichte ist eine in sich verfluchtene Einheit und eine ernste Sache. Ich lese weiter. Die Zuschauer verkleideten sich, damit Gott sie nicht erkennen sollte. Vermutlich liegt hier in eine der Wurzeln des Karneval. Denn Karneval kann man ableiten von dem lateinischen Carus Navalis, das heißt Schiffswagen. Kann man ableiten, man kann auch sagen, Karneval, dem Fleisch Ade sagen. Kann man auch deuten. Es gibt verschiedene Deutungen für das Wort Karneval, Fasnacht, das Fest Satans. Das nur nebenbei. Nach Rückkehr des Götterbildes wurde auf dem Tempelturm die Götterhochzeit gefeiert, bei der alljährlich die schönste Jungfrau, musste eine Jungfrau sein. In Deutschland findet man nicht mehr viele Jungfrauen. Doch, doch, sind noch da, noch, doch, Millionen, noch. Aber die Gesinnung dessen, was heute Deutschland regiert, darüber will ich nicht sprechen. Die schönste Jungfrau des Landes mit ihren Begleiterinnen, Ochsen, Beigaben und anderem anschließend wurde durch Vergiften geopfert. Da wurden die Tiere geopfert durch Vergiften und die Jungfrau, die schönste Jungfrau wurde vergiftet und die Begleiterinnen. Und das war die Götterhochzeit. Bitte, ist Haschisch etwas anderes heute? Ist Nikotin, Alkohol etwas anderes? Genau dasselbe. Über 200 solcher Hochzeitsgrabanlagen hat man ausgegraben. Da wurden die Vergifteten, die wurden dann begraben. Die hat man jetzt in den letzten Jahrzehnten ausgegraben. Von diesen Hochzeitsgrabanlagen. Götzendienst, Sexualismus, Menschenopfer, hochdämonisierte, erschreckliche, herrliche und schöne und doch grauenhafte Welt. Das war Ur. Alles hochelegant, Reichtümer, aufgehäuft, Genüsse und Freuden, die bis zum Wahnsinn gesteigert wurden. Das war Ur. Jetzt stelle ich diesem Bild, stelle ich entgegen, was Billy Graham, ein glaubwürdiger Zeuge, in Korea erlebt hat. Wenige Worte aus dem, was er erlebt hat und was er dann niedergeschrieben hat in seinen Rundbriefen und so weiter. 90% aller koreanischen Kirchen oder Gemeinden, würden wir heute sagen, sind ja keine offiziellen Kirchen, das sind ja gläubige Kreise, christliche Kreise, halten allmorgendlich zwischen 5 und 7 Uhr Gebetsstunden. Also morgen früh von 5 bis 7 Gebetsstunde. Ihr Frommen. Bibelstudium dann vorher von 3 bis 5. Ich weiß, was ich sage. Es gibt Leute, die handhaben es so. Kann nicht jede Hausfrau, die morgens zu sorgen hat und jeder Mann, der ins Geschäft mit, der kann diese Morgenstunde nicht benutzen. Ja. Andere können sie benutzen. Ich lese vor, was in Korea heute noch der Fall ist. Was ich jetzt lese, das sind Zustände, die sind heute noch so. Von 5 bis 7 ist jeden Morgen Gebetsstunde. 365 Mal im Jahr. Das ist eine Tatsache. Wenn ihr sehen könntet, schreibt da Billy Graham weiter an seine Freunde, wie diese Menschen miteinander beten, wie ihnen die Tränen dabei vor Ergriffenheit und Freude über die Wangen laufen. Draußen friert es, also unter Null. Die Kirche, oder der Versammlungsraum, müssten wir besser sagen, hat weder ein Dach noch Sitzplätze. Kein Dach hat keine Sitzplätze. Da stehen sie nun in ihre dünne Baumwollkleidung gehüllt. Die Europäer, die verkaufen denn dünne, schlechte Baumwolle, um recht viel Geld daraus zu machen, daran zu verdienen. Ähnlich wie in Deutschland heute die Fremdarbeiter, die arbeiten, müssen für ein Zimmer bis zu 400 Mark zahlen und sind da zusammengepfercht in dem Zimmer, um diese Leute auszubeuten. Der Staat tut nichts, noch nichts. Hoffentlich tut er bald was, sonst ist seine Existenz bedroht. Westdeutschland bedroht. Wir stehen in einer unerhörten Gefahr. Gott schweigt dazu nicht. Denn diese Fremdarbeiter sind Menschen wie wir auch. Und da kann man nicht 300-400 Mark für ein Zimmer verlangen, dass sie ihren halben Lohn hinlegen und sind dann zusammengefasst. Das dürfen wir nicht. Wir versündigen uns. Es wird darauf hingewiesen. Es gibt Bilder davon. Fernseh berichtet und Radio berichtet und so weiter. Aber es bleibt dabei. Weiter. Da stehen sie nun in ihre dünne Baumwollkleidung gehüllt. Wir, schreibt Billy Graham und seinem Begleiter, frieren in unseren dicken, schweren Pelzmänteln. Wir frieren in den Pelzmänteln. Und die haben ganz dünne, durchsichtige, schlechte Baumwollkleidung. Und beten von 5 bis 7 jeden Morgen. Ich lese weiter. Ich sah diese Dinge in den koreanischen Gemeinden, die mich zweifeln ließen, ob wir das Recht haben, uns hier in Amerika eine Kirche zu nennen. Welche Opfer bringen die? Welche Leiden ertragen sie? Ich bin so weit gekommen, schreibt Billy Graham, dass ich sage, wenn es einer Verfolgung bedarf, dass eine solche Kirche, die einen Zustand einer solchen Kirche von Frommen hervorbringt, dann helfe Gott Amerika. Jetzt stelle ich diese beiden Bilder hier, die stelle ich nebeneinander. Ur in Chaldea, Reichtum, Eleganz, Überfluss, wie er auch hier im Westen, in Amerika, in Deutschland auch ist, aber nur bei einer kleinen Gruppe. Aber das war dort damals im babylonischen Weltreich. Da nahmen viele dran teil. Natürlich gab es auch da Sklaven. Aber doch war dort ein Genusssucht. Und diese Genusssucht, die war schrecklich und schön und herrlich zugleich. Währenddem unsere Genusssucht endet in armen Menschen, armen jugendlichen Menschen, voller Ungeziefer, geschlechtskrank und von einem Ekel erfasst, wovon ihr euch keinen Begriff machen könnt. Ich weiß es. Ich habe mit solchen Leuten zu tun gehabt. Ich weiß es. Meine Freunde, welch ein Unterschied zwischen dem Ur, aus dem der Abraham ausziehen musste, was hat er verlassen? Für eine gewaltige Kultur, für ein Wohlergehen und hat nicht gewusst, wo er hingeht. Er ging. Und dem, was hier diese Menschen, die Opfer bringen und die morgen für morgen ihre Gebetsstunden haben und frieren, nicht der Kälte achten, unterernährt sind, aber vom Heiligen Geist erfüllt und durchdrungen. Welch ein Unterschied. Seht, der Franzose sagt, les extrêmes touchent. Das heißt, die Gegensätze berühren sich. Wer war vor Gott angenehm? Diese koreanischen Beter, diese armen, unterdrückten Menschen. Oder dort die Kultur des ersten gewaltigen Weltreiches, des assyrisch-babylonischen. Diese Dinge müssen wir einmal sehen. Denn diese Spannungen durchleben wir in irgendeiner Form alle miteinander. Der deutsche Mensch, der im Krieg und während der Bombardierungen wie ein Vieh hin und her gehetzt wurde durch die Granateinschläge. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Und der jetzige, moderne deutsche Mensch, ich sage es nicht mit einem Beigeschmack, der deutsche Arbeiter, der sein Volkswagen hat, der seinen Kühlschrank hat, der seinen Fernseher hat, der seine vollautomatische Waschmaschine hat. Ich gönne ihm das. Ich gönne ihm das von Herzen. Ich gönne ihm das. Ich brauche nicht all diese Geschichten. Aber welcher Mensch ist vor Gott angenehmer? Und da gilt es sich zu entscheiden. Unser natürlicher Mensch, der will es gut haben und fühlt sich angezogen durch die Welt, durch das Ur in Chaldäa. Obwohl er einen gewissen Schrecken im Herzen hat, fühlt er sich doch angezogen und er liegt dem modernen Leben mit seinem Überfluss. Gott hat uns bestraft mit einer Wohlstandsindustrie. Bestraft. Es gibt viele Stimmen, die sagen, die beiden verlorenen Kriege haben Deutschland nicht so viel geschadet als das Wirtschaftswunder, aus dem unsere Jugend hervorgegangen sind. Haben ja alles. Ja. Schmeißen jeden Tag tonnenweise mit Butter und Schinken und Wurst und Käse belegte Brötchen. Tonnenweise. Tonnen sind 20 Zentner. Wird von den Schulhöfen und von den Abfalleimern weggefahren. Und dort hungern sie. Meine Freunde, da ist was nicht in Ordnung und wir dürfen uns nicht wundern, dass wir jetzt anfangen, die Gerichte Gottes zu erleben. Und wenn die nur ganz leicht anfangen, wie Dauerregen, dass Zusammenbrüche von Deichen kommen und Gleise, dass Züge nicht mehr richtig liegen, das sind kleine Anfänge. Aber es sind Anfänge. Fliehe aus Ur in Chaldäa und sei im Geiste eins mit den Bädern von Korea. Das möchte ich sagen. Das ist unser Wunsch. Wir wollen allem absagen und dem Herrn so anhangen, dass wir in aller Demut und Treue, in Liebe zu jedem Bruder, ich möchte es beinahe so weit gehen wie die Französische Revolution, die hat recht gehabt, Ehrfurcht vor allem, was Menschenantlitz trägt. Ehrfurcht. Denn jeder Mensch, auch der Gefallenste und Verkommenste, ist geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und hinein in das Ebenbild Gottes. Jeder. Und da haben wir Ehrfurcht. Ich habe Ehrfurcht vor jedem Menschen. Ich habe mit keiner größeren Ehrfurcht zu Menschen reden können und habe nirgends so viel Tränen der Ergriffenheit gesehen als im Zuchthaus in Berlin bei den Lebenslänglichen. Die sind noch ansprechbar. Das ist ergreifend und wunderbar. Meine lieben Freunde, ich schließe noch einmal, indem ich noch einmal das nenne, was ich eben sagte. Fliehen wir aus jedem Ur von Chaldäa, aus dem dämonischen Luxus und Wohlleben, aus der Völlerei. Völlerei, Trunkenheit, und Hurerei, nennen die Schriften einer Linie. Hurerei, Trunkenheit und Völlerei. Wenn einer sich voll frisst, wenn einer mehr isst, als sein Körper verarbeiten kann, das ist nicht Ballast, den man abstoßen kann jederzeit. Das ist Gift. Das ist in jeder Beziehung, rein physikalisch, biochemisch, ist das Gift, dass wir zu viel essen. Und daran kranken wir. Wir sind ein vollgefressenes Geschlecht und die Schrift warnt davor. Ich sage jetzt nicht geheim und faste, sage ich niemandem. Fasten ist ein Gnadengeschenk, das kann man niemand nachwerfen. Das kann nur einer würdigen, der die Wunder und Kräfte und Wonnen für Geist und Seele und Leib erfahren hat. Fliehen wir aus Ur in Chaldäa und blicken wir auf unsere Geschwister in Korea und vielen anderen Orten der Erde. die von einer Leidensbereitschaft, von einer Opferbereitschaft sind, dass sie stundenlange Versammlungen haben. Die Versammlungen dort, die dauern oft 4 bis 6 Stunden. Wer die Bücher von Dr. Kurt Koch gelesen hat, der weiß das. Das ist ergreifend. Wir stehen vor dem Ende dieses Zeitalters. Unser Herr kommt bald. Lieben wir alle Menschen, denn Gott liebt die Welt, Gott liebt den Kosmos. Und beten wir für alle Menschen, nicht nur für die Gemeinde des Körpers Christi und für Israel, das kommende Weib Christi, sondern für alle Menschen. Es gibt noch mehr Leute, die keine Israeliten sind. Ja. Meine lieben Freunde, es ist wunderbar, wenn wir das erkannt haben. Und wenn wir die Kräfte und Freuden und Seligkeiten, die aus der liebesmäßigen, demütigen Erkenntnis der vollen Wahrheit schöpfen dürfen, wenn uns da Entschlüsse geboren werden, oh Gott, wir wollen dir treuer sein. Wir waren untreu, aber wir wollen dir gehorsam sein. Wir wollen dir das Letzte geben. Nimm uns hin und lass uns sein. Einzig, ewig, völlig dein, dass das unser Gebet wird. Und da wird unser Leben reich und wir dürfen jetzt schon die Kräfte und Wonnen der zukünftigen Vollendung schmecken und genießen und erleben. Und das schenke uns der Herr.